Liebe Brüder und Schwestern und liebe Freunde, ich freue mich auch in eurer Mitte zu sein, auch viele Freunde und Bekannte zu treffen und auch neue Freunde und Bekannte. Leider reicht die Zeit nicht, mit allen persönlich zu reden, aber ich freue mich, dass ihr auch in so großer Zahl gekommen seid. Und wir haben ja auch schon einiges gehört über die Zeichen der Endzeit, auch über den Antichristen. Aus der gesamten Heiligen Schrift wurden ja heute Nachmittag bereits Kennzeichen zusammengetragen vom Bruder Karl-Hermann Kaufmann. Und heute Abend wollen wir uns nun speziell mit Offenbarung 13 beschäftigen. Man kann Offenbarung 13, wir haben es vorhin bereits gehört, als das dunkelste Kapitel in der Menschheitsgeschichte überschreiben. Es handelt vom Antichristen und dem falschen Propheten, und das ist die zweite und dritte Person der satanischen Dreieinigkeit. Satan ist ja der Affe Gottes und er kann nichts anderes tun. Er hat keine eigene Macht und Inspiration, aber er ahmt einfach das, was Gott wunderbar gemacht hat, nach. Auch das Erlösungswerk, sogar mit der Wunde. Wir haben auch schon vorhin von einer Wunde gehört und auch die Zeichen und Wunder, die Gott durch seinen Heiligen Geist immer wieder gewirkt hat. Durch den falschen Propheten wird es nachgeahmt und all diese Dinge. Es sind satanische Inspirationen, dieser Antichrist und der falsche Prophet. Satan selber ist ja der Drache, der Antichrist ist der Sohn des Drachen Satans und der falsche Prophet, der falsche Geist, der von ihm ausgeht. Der Begriff Antichrist, wir haben es gemerkt, kommt in Offenbarung 13 selber nicht vor. Es kommt der Begriff vor, das Tier aus dem Meer. Und auch der Begriff falscher Prophet kommt in diesem Kapitel nicht vor, aber in einigen weiteren Kapiteln der Offenbarung an Johannes. Es ist hier das Tier aus dem Abgrund oder von der Erde, wie man es auch übersetzen kann. Wir haben heute Mittag schon gehört, in 1. Johannes 2 kommt ja der Begriff Antichristen vor, auch als Vorläufer dieses endzeitlichen satanischen Weltherrschers. Und dieser Geist ja auch schon immer da gewesen ist, auch schon im ersten Jahrhundert zur Zeit der Urgemeinde, und dieser antichristliche Geist, auch in seinen leiblichen Vertretern, wird gekennzeichnet dadurch, dass er leugnet, dass Jesus im Fleisch gekommen ist, dass er wirklich ganz Mensch geworden ist, um uns zu erlösen. Denn Gott hat seinen Sohn gesandt im Fleisch, dass er wurde wie wir, aber ohne Sünde. Und nur so konnte und wollte er uns erlösen. Deshalb ist das so wichtig. Aber das leugnet der Verführer, dass Jesus im Fleisch gekommen ist, dass er wirklich Mensch wurde. Und ebenso leugnet er, dass er Gott ist, die Gottessohnschaft Jesu Christi. Wer den Vater und den Sohn leugnet, das ist der Antichrist, heißt es in 1. Johannes 2. Und das tun ja heute viele. Ich habe ja schon erwähnt in den früheren Vorträgen in dieser Woche, dass etwa in der liberalen Theologie geleugnet wird, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und genauso auch bei verschiedenen Sekten, wie etwa bei den Zeugen Jehovas. Sie sehen ja Jesus nur als Erzengel Michael an. Und wenn sie auch zur Tarnung sagen, für sie ist Jesus auch ein Sohn Gottes, dann meinen sie damit einen Engel, ein geschaffenes Wesen. Und liberale Theologen, ja, sie sehen ihn eben als Vorbild, als guten Menschen, vielleicht sogar als eine Art von Prophet, aber nicht als Sohn Gottes. Und natürlich auch der Islam wäre hier zu nennen. Mohammed, der Jesus, beziehungsweise Isa nennt er ja seine Gestalt, die er da erfunden hat. Er ist praktisch ein Prophet, aber nicht wirklich Gott, nicht der Erlöser. Deshalb fehlt im Islam das Entscheidende, nämlich die Erlösung durch das Blut des Lammes auf Golgatha. Es fehlt genauso auch beim Zeugen Jehovas und bei der liberalen Theologie. Das sind Dinge, die ich hier jetzt nur erwähnen kann. Ja, Jesus wird vom Teufel nachgeahmt. Wenn wir nun Kapitel 13 im Einzelnen betrachten, dann ist es immer wichtig, dass wir versuchen, mit Gottes Hilfe in aller Demut die prophetische Bildsprache zu entschlüsseln. Es ist ja eine Bildsprache, aber es ist nicht alles bildlich. Die Offenbarung an Johannes, nenne ich sie übrigens, so wie es in der Offenbarung selber heißt, es ist nicht die Offenbarung des Johannes, sondern die Offenbarung Jesu Christi an Johannes auf Patmos. Müssen wir alles unterscheiden, da ist vieles heute auch verfälscht. Also nicht Johannes hat das irgendwie sich zusammen erfunden, sondern es ist ihm offenbart worden vom auferstandenen und erhöhten Herrn Jesus Christus, die Offenbarung Jesu Christi. Und die Bildsprache, die hier verwendet wird, ist so, dass sicherlich in Einzelelementen bildliche Begriffe sind, zum Beispiel, wenn es in Offenbarung 20 heißt, dass Satan an eine Kette gebunden ist. Da stelle ich mir jetzt keine materielle Kette vor, wie wir es im Gefängnis etwa hier haben, sondern es soll einfach heißen, Satan ist gebunden in dieser Zeit. Und die Kette ist ein Bild. Aber dass er gebunden ist, ist eine Realität. Also die Sache an sich. Und so müssen wir immer wieder auch sehen, vom Zusammenhang her, wie sind die einzelnen Aussagen zu verstehen. Und der Schlüssel zu einzelnen schwierigen Stellen ist eben einzig und allein die gesamte Heilige Schrift. Die Heilige Schrift erklärt sich selber, ist ihr eigener Interpret. Und nur so können wir auch zu verstehen versuchen, was uns Gott hier sagen möchte. In Vers 1 lese ich nochmal zur Erinnerung. Offenbarung 13, Vers 1 lesen wir. Und ich sah ein Tier aus dem Meer aufsteigen. Das Meer, das ist das Völkermeer. Dieser bewegte diese bewegte Zusammenballung der Völker, die auch sehr unruhig oft sind, deshalb kann es auch mit dem Meer verglichen werden, wie viele Diktatoren und Gewaltherrscher sind schon aus den Völkern, aus den Heiden, aber auch in Israel selber emporgestiegen. Völkermeer, es kann aber auch das Bedrohliche ausdrücken, des Abgrundes, des Chaos, in dem etwa Leviathan wohnt, nach den Psalmenaussagen. Also etwas Chaotisches, etwas Unbeständiges. Und ich war diesen letzten Sommer auf der Insel Patmos. Man sieht auch tatsächlich, wenn man auf dieser Insel ist, Felsen so aus dem Meer ragen und kann sich gut vorstellen, auf dieser bewegten See, wie man dann auch das so augenscheinlich vor Augen bekommt, dieser Felsen aus dieser Chaostiefe und hier auch Tiere, die herausgestiegen sind, was Jesus ihm so geoffenbart hat, dem Apostel Johannes. Ja, wenn wir nun weiterlesen, ein Tier ist ja etwas Wildes, etwas Ungezähmtes, das aus den Ordnungen Gottes herausbricht, das sich nicht bändigen lässt und ja, das auch sich durch keine Regierung bändigen lassen wird. Im Gegenteil, die Regierungen werden aufgesogen werden von dieser Macht. Und dieses Tier wird nun so gekennzeichnet, es hat 7 Köpfe und 10 Hörnern und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Das ist schon sehr geheimnisvoll. Aber wie gesagt, die Heilige Schrift legt sich selber aus. Wir finden den Schlüssel dazu in Offenbarung 17 und auch in Daniel 2 und 7. Das können wir jetzt nicht alles lesen. Aber ihr wisst ja, dass da die Rede ist von verschiedenen Weltreichen, symbolisiert durch ein Standbild in Daniel 2 zunächst einmal, dieses Standbild, wo Nebukadnezar in einem Traum eine großartige Gestalt gesehen hat mit einem goldenen Haupt und silberner Brust und bronzener Hüfte und Lenden und dann die Füße oder die Beine aus Eisen und dann aus eisernen Ton gemischt, die Füße. Und das ist eben ein Blick auf die Weltreiche, die einander folgen, beginnend mit dem Babylonischen Reich, Medo-Persisches Reich, Griechisches Weltreich und Römisches Reich und schließlich das Antichristliche Reich. Aber auch bei diesem Traum des Nebukadnezar, da sehen wir auch, wenn wir das lesen, dass ein Stein kommt, der immer größer wird und der dieses ganze Standbild zerschmettert. Immer wieder in diesen finstersten Kapiteln, wo es um menschliche Gewaltherrscher geht, bis hin zum Antichristen am Schluss von Satan inspiriert, ist immer wieder der Sieg des Messias enthalten. Und ganz zentral. Es heißt auch in Offenbarung 13 immer wieder, dass auch diesen Tieren, dass nur eine beschränkte Zeit gegeben wird. Gegeben. Sie haben die Macht beschränkt. Sicherlich von Satan wird es ihnen gegeben, aber auch Gott lässt es nur eine beschränkte Zeit zu. Und das tröstet uns, wenn wir das lesen. Satans Macht, die Macht des Antichristen und seines falschen Propheten ist beschränkt. Auch seine Zeit werden wir jetzt alles noch hören. Nun, in Offenbarung 17, Vers 9 heißt es zunächst, Hier ist Verstand nötig, der Weisheit hat. Die sieben Köpfe. Die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Das sind auch diese sieben Köpfe aus Offenbarung 13, Vers 1. Danke. Jetzt habe ich zwei Gläser, ja, aber es macht nichts. Ja, so wird man hier verwöhnt auf hohe Grede, kann ich nur empfehlen. Es sind also sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Und im ersten Jahrhundert konnte sich unter der Stadt auf den sieben Bergen oder sieben Hügeln niemand etwas anderes vorstellen als die Stadt Rom. Das ist also die erste Deutung hier, dass das mit Rom, mit dem römischen Reich eben zusammenhängt, das aufsteigt. Und diese Häupter haben auch Kronen, es sind auch Machtzentren und Herrscher. Wobei ein weiterer Schlüssel auch in Offenbarung 17 ist, es ist eben nicht nur Rom, sondern es werden verschiedene Reiche sogar in chronologischer Reihenfolge damit angedeutet. Und zwar in Offenbarung 17, Vers 10 heißt es dann über diese sieben Köpfe, es sind auch sieben Könige. Und nun kommt ein chronologischer Abriss. Fünf davon sind gefallen und der eine ist da, der andere ist noch nicht gekommen. Prophetische, geheimnisvolle Sprache. Ich will nicht jetzt behaupten, dass meine Deutungen die einzig richtigen seien jetzt heute Abend, aber ich habe auch unter Gebet hier geforscht und dürfte mich auch gern korrigieren. Es gilt, denke ich, auch für alle Referenten, dass wir uns gegenseitig auch helfen möchten, dass wir lernen dürfen aus dem Wort Gottes. Aber ich denke, dass das die fünf großen oder beziehungsweise sogar die sieben, zunächst einmal hier, sieben großen Weltreiche sind, die aufeinander folgen in der Menschheitsgeschichte. Diesen sieben Könige mit den sieben, die zehn Hörner, sie sind ja auf den zehn Kronen, beziehungsweise zehn Kronen auf den zehn Hörnern. Das ist sehr verwirrend, wir merken es auch da. Einerseits sind es also sieben Häupter und dann sind es zehn Hörner. Zu den Hörnern komme ich gleich noch, das bedeutet etwas anderes. Diese sieben Häupter, das sind meines Erachtens die sieben großen Weltreiche in der Menschheitsgeschichte, die auch heute noch aus der Überlieferung bekannt sind. Das erste ist das Ägyptische Reich mit den Pharaonen gewesen. Darauf folgte dann das Assyrische Reich. Dann kam das Babylonische Reich, mit dem wiederum, das ist auch verwirrend, aber der Traum des Nebukadnezar einsetzt. Ja, er sieht sich als das goldene Haupt, er setzt da erst an dritter Stelle ein mit seinem Traum, den ihm Gott offenbart hat. Und das vierte ist dann das Medo-Persische Reich und das fünfte das Griechische Reich. Und wie war es denn jetzt im ersten Jahrhundert, als Johannes auf Patmos war? Da waren nun diese fünf Reiche untergegangen in ihrem großen Herrschaftsausdehnungsbereich. Es gab natürlich noch Griechen und Perser und so weiter, aber sie hatten nicht mehr diese Herrschaft über die anderen Völker. Diese Herrschaft hatte ein anderes Reich inzwischen. Und das ist ja das Römische Reich. Das hatte auch Israel unterworfen in dieser Zeit. Im ersten Jahrhundert herrschten die Römer, bis auch sie dann untergehen mussten. Aber sie sind nicht völlig untergegangen. Dieses fünfte Reich, es ging zwar unter, es hat auch eine gewisse Wunde erhalten, wird auch oft so gedeutet, diese Wunde, wird es auch so sehen. Aber es hat immer auch fortbestanden. Durch verschiedene Dinge, vor allem eben auch in Gestalt der römischen Kirche. In der römisch-katholischen Kirche, da wurde vieles übernommen, was vorher die Kaiser inne hatten. Bis hin zu Pontifex Maximus, dieser ganze Kaiserkult. Und wir haben ja heute Morgen auch über die römischen und anderen Mysterien einiges gehört vom Bruder Ramel. Nun heißt es weiter, der eine ist da. Das römische Reich war zur Zeit des Johannes da. Und der andere ist noch nicht gekommen. Das Tier, das war und nicht ist und ist selbst der achte. Ich denke, dass das sechste, siebte und achte Reich immer wieder das gleiche Reich sind. Dass es da war, untergegangen ist, aber doch in Gestalt der römischen Kirche weiter bestanden hat und am Ende auch wieder in einer politischen Erscheinung auferstehen wird. Dieses wieder auferstehende römische Reich. Die Frage, die sich viele stellen, ob wir das heute wieder erleben, dass dieses Reich, dieser fünfte Kopf aufersteht. Nun, wenn wir einmal beobachten, was in Europa sich entwickelt, ich habe mal auch einiges mitgebracht. Ich habe vor einiger Zeit in der Zeitung Die Welt diesen Artikel mal ausgeschnitten. Das ist ein großer Artikel. Die Europäische Union gefährdet die parlamentarische Demokratie in Deutschland, hieß dieser Artikel. Und verfasst war er von niemand anderem als dem früheren Bundespräsidenten Roman Herzog zusammen mit Lüder Gerken. Er war übrigens auch Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Roman Herzog. Nur mal einige Zitate aus diesem Artikel des früheren Bundespräsidenten. Also die Überschrift, die Europäische Union gefährdet die parlamentarische Demokratie in Deutschland. Und dann schreiben eben Politiker, die das jetzt gar nicht unbedingt biblisch-prophetisch sehen, Folgendes. Das Bundesjustizministerium hat für die Jahre 1998 bis 2004 die Zahl der Rechtsakte der Bundesrepublik Deutschland und die Zahl der Rechtsakte der Europäischen Union einander gegenübergestellt. Ergebnis, 84% stammten aus Brüssel, nur 16% aus Berlin. Dann bringt er etliche Beispiele, vor allem auch die Antidiskriminierungsgesetze und weiteres. Und dann stellt er die Frage, es stellt sich die Frage, ob man die Bundesrepublik Deutschland überhaupt noch uneingeschränkt als eine parlamentarische Demokratie bezeichnen kann. Und am Schluss heißt es, viele Bürger beschleicht das immer mächtiger werdende Gefühl, dass da etwas nicht stimmt, dass eine intransparente, komplexe und verflochtene Mammutinstitution entstanden ist, die, losgelöst von Sachproblemen und nationalen Traditionen, immer weitere Regelungsbereiche und Kompetenzen an sich zieht, dass die demokratischen Kontrollmechanismen versagen, kurz, dass es so nicht weitergehen kann. Also im Grunde mit einem Wort Zentralisierung lautet der Schlüsselbegriff bezüglich der Europäischen Union. Nun wird uns das vielleicht nicht unbedingt weiter alarmieren, aber es gibt einige Entscheidungen bei der Europäischen Union, etwa die Antidiskriminierungsgesetze, dass man also, ich sag's mal so, wie es sich auswirken wird, nicht mehr Sünde Sünde nennen darf. Es könnte sich ja jemand diskriminiert fühlen, der besondere unbiblische sexuelle Lebensformen praktiziert oder der eine nichtchristliche Religion praktiziert. Ob man das noch sagen darf, ohne dass man dann gleich ins Gefängnis kommt, das bleibt die Frage. Es gibt ja schon die Gesetze über Hasspredigt in verschiedenen Ländern, besonders auch in Kanada, wohin paradoxerweise meinen, viele auswandern zu müssen. Da sind die Gesetze noch schon viel weiter fortgeschritten als bei uns. Und drohen also 2 Jahre Gefängnis, wenn man gewisse Dinge, die die Bibel Sünde nennt, noch erwähnt. Und bei uns in Schweden stehen 4 Jahre Gefängnis. Es gab jetzt mehrere Prozesse bereits, wo Pastoren gesagt haben, Homosexualität sei Sünde. Und das ging bis zur letzten Instanz in Schweden, wo sie also angeklagt worden waren. Ich kann die Dinge hier alle nur erwähnen. Aber etwas ganz Aktuelles möchte ich an dieser Stelle nicht auslassen, was gerade die europäischen Parlamente betrifft. Ich habe sie auf Englisch mir ausgedruckt. Und zwar ein Beschluss, erst vom Oktober jetzt, vom 4. Oktober 2007, vom Europarat. Und zwar Überschrift auf Englisch, The Dangers of Creationism in Education. Das heißt, die Gefahren des Kreationismus in der Erziehung. Da wurde der Kreationismus verurteilt. Ich versuche jetzt direkt aus dem Englischen das zu übersetzen, simultan, was hier steht. Wenn wir nicht aufmerksam sind oder nicht vorsichtig sind, könnte der Kreationismus eine Gefahr für die Menschenrechte werden, die ein Schlüssel sind des Europarates. Oder ein Schlüsselbegriff des Europarates steht hier unter Absatz 2. Da heißt es weiter unter Absatz 4, Kreationismus kann nicht beanspruchen, eine wissenschaftliche Disziplin zu sein. Also ich habe gar nicht erklärt, was das ist. Das ist also, wenn man glaubt, dass Gott die Welt so geschaffen hat, wie es in der Bibel beschrieben ist. Also auch die 6-Tage-Schöpfung insbesondere, das wird als nicht wissenschaftlich hier von einer politischen Institution verurteilt. Weiter wird gesagt, die Theorie der Evolution hat nichts zu tun mit göttlicher Offenbarung, sondern ist auf Fakten gebaut. Wird hier von Politikern so festgestellt, per Mehrheitsbeschluss. Evolution, wenn man sie verleugnet, hat das ernsthafte Konsequenzen für die Entwicklung unserer Gesellschaft, heißt es weiter. Und weiter, der Krieg gegen die Evolutionslehre geht hervor oder hängt zusammen mit Formen des religiösen Extremismus und ist sehr eng verbunden mit rechtsextremen politischen Bewegungen. Ja, man wird genau in die Fundamentalismus- und Neonazi-Ecke gedrängt, wenn man glaubt, dass Gott die Welt in 6 Tagen geschaffen hat. Muss man sich vorstellen. Wobei Neonazis sowas meines Wissens ja nicht glauben. Aber sehr schnell wird man dann in diese Ecke gedrängt. Und da merken wir etwas von dieser Gefahr, dieses zweiten Tieres, auf das ich noch zurückkomme, des falschen Propheten. Alle führenden Vertreter der hauptsächlichen monotheistischen Religionen haben hier eine viel gemäßigtere Haltung angenommen, schreibt der Europarat, als diese bösen Kreationisten. Ja. Zum Beispiel wird dann genannt Papst Benedikt der 16. zum Beispiel, wie sein Vorläufer Papst Johannes Paul II., rühmt heute die Rolle der Wissenschaften in der Evolution der Menschheit und erkennt an, dass die Evolutionstheorie, Zitat von Benedikt dem 16., mehr als eine Hypothese ist. Nur so weit. Wer will, kann sich gern kopieren, dieser Beschluss des Europarats. Ich werde, wenn jemand Gelegenheit hat, so Gott willen, wir leben, Samstag in einer Woche in Bad Salzuflen dazu mehr sagen, beim Bekenntnistag. Ich habe hinten Einladungen ausgelegt. Bad Salzuflen. Da ist das Thema auch dann geplant. Was darf man in Europa noch sagen? Ich muss jetzt das Thema Europa hier kurz fassen, aber dazu dann mehr in einer Woche. Jedenfalls, wer würde bestreiten, dass das nicht antichristlich ist? Aber wir merken auch, es ist ja nicht nur in Europa. Und ich bin auch überzeugt, dass das Zentrum des Europäischen Reiches zwar in Europa liegen wird wohl, auch in Rom besonders, aber dass es eine weltweite Ausdehnung hat, nämlich deshalb, weil es auch in Offenbarung 13 heißt, dass alle auf Erden das Tier aus dem Meer anbeten. Nicht nur die Europäer, ja, alle, außer denen, die ins Lebensbuch des Lammes Jesus Christus geschrieben sind. Außer denen. Die 7 Köpfe und jetzt die 10 Hörner. 10 Hörner. Mit 10 Kronen, das sind also Machtzentren. Krone bedeutet immer eine königliche Macht, eine Regierungsmacht. Und Hörner, die haben Gewalt, so wie Stierhörner. Ja, das ist eine Macht. Und auch dazu ist der Schlüssel in Offenbarung 17. Da heißt es ab Vers 12, und die 10 Hörner, die du gesehen hast, das sind 10 Könige, die noch kein Reich empfangen haben, aber sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde zusammen mit dem Tier. Also wir haben gemerkt, das andere, da sind 5 schon untergegangen. Das ist ein chronologischer Blick durch den Zeitlauf in die Vergangenheit, in die Zukunft. Also praktisch die Vertikale, ich bin nicht so gut in Geometrie, und ist die Horizontale. Ja, gut, stimmt sogar. Also das war mehr der chronologische Ablauf, das eine. Und das andere, das geht jetzt auf die Gleichzeitigkeit. Diese 10 Hörner, das sind Könige oder Machtzentren, Regierungsoberhäupter, die gleichzeitig herrschen, die Macht haben zusammen mit dem Tier. Und das bezieht sich meines Erachtens auf die Zeit des Antichristen, dass das nicht die 10 europäischen Staaten sind, wir haben schon 25 jetzt oder 27, es werden ja immer mehr, man kann die schon gar nicht mehr zählen. Es kommt ja auch die Türkei vielleicht dazu, die an sich gar nicht zu Europa gehört, aber das ist eine ganz andere Frage. Jedenfalls versucht dieser Machtblock ja immer größer zu werden und ganz bewusst auch nichtchristliche und nichtjüdische Religionen hineinzuholen. Es ist schon auch eine Absicht dahinter, um das immer mehr zu vermischen und um die christliche Botschaft immer mehr an die Wand zu drängen. Und diese Könige, es gibt eine interessante Beobachtung, dass etwa der Club of Rome in den 60er Jahren einmal einen Plan aufgestellt hat, die Welt in 10 Machtbezirke einzuteilen. Haben Sie das auch schon gehört? Europa ist nur einer davon. Da gibt es die ASEAN-Staaten, die Pazifikstaaten und so weiter, dass man das schön aufgliedert in 10 Verwaltungsbezirke, dass es besser zu kontrollieren ist. Aber natürlich wissen wir auch, dass es eine Weltregierung auch schon im Ansatz gibt, in Gestalt der Vereinten Nationen, UNO. ist ja ein offenes Geheimnis. Und es wird auch ganz offen gesagt, dass das Ziel dahin geht, diese Weltregierung einzurichten. Aber man kann sich vorstellen, diese 10 Hörner, dass dann eben solche 10 Regierungsbezirke auf die Erdteile und gewisse Schwerpunktgebiete verteilt darstellen könnten. Also bei den 10 Hörnern handelt es sich um Reiche, die gleichzeitig existieren. Der Antichrist wird gemäß Daniel 7 als das kleine Horn aus diesen hervorwachsen. Er wird 3 von diesen 10 erniedrigen und wird dann über alle 10 herrschen. So heißt es in Daniel 7, wenn Sie das mal in Ruhe alles nachlesen wollen. In Daniel 7 übrigens sind dann auch die Tiere bereits im Alten Testament beschrieben, die in Offenbarung 13 hier wieder auftauchen. Im buchstäblichen Sinne in Gestalt dieses Tieres, das nun aber die anderen Reiche in sich enthält. Das Tier aus dem Meer enthält diese bereits untergegangenen Reiche in sich, hat sie aufgefressen und integriert, und zwar in ihrer ganzen brutalen Macht. Und deshalb heißt es jetzt, jetzt kommen wir zu Vers 2, das Tier, das ich sah, glich einem Panther, und seine Füße waren wie die eines Bären und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Das sind genau die Tiere aus Offenbarung 7, die Daniel selber geschaut hat. Nun, der Panther, der Bär und der Löwe. Der Löwe, das ist das babylonische Reich. Wird mit dem babylonischen, beziehungsweise, ja, jetzt muss ich mal gucken, ich habe ja keine Auflistung. Das ist eine ziemliche Zahl an Tieren. Wie einem Zoo fast, aber es sind alles Raubtiere. Das fällt uns auf. Das erste Tier gleicht einem Löwen und hat Adlerflügel, weil eben hier der Adler noch dabei ist. Und das steht, wie gesagt, für das babylonische Reich. Das andere Tier gleicht einem Bären. Und dann heißt es nämlich in Daniel 7, es war nur auf einer Seite aufgerichtet und hatte 3 Rippen in seinem Maul zwischen seinen Zähnen. Und es wurde zu ihm so gesprochen, steh auf, friss Fleisch. Das ist das medopersische Reich. Und die 3 Rippen stehen für 3 Reiche, die die Medo-Perser unterworfen hatten. Und dann folgt eben das dritte Tier bei Daniel, das in der Offenbarung dann interessanterweise das erste Tier ist. Und das ist eben das griechische Reich, das in Daniel 7, Vers 6 heißt, das hatte 4 Vogelflügen auf seinem Rücken, auch 4 Köpfe hatte dieses Tier und ihm wurde Herrschaft verliehen. Für welches Reich steht dieses? Griechenland. Alexander der Große, mit Windesgeschwindigkeit wie Vogelflügel hatte er die ganzen Reiche unterworfen. Und dass es dann 4 Köpfe hatte, das sind seine Nachfolger. Er ist ja ziemlich früh umgekommen in Indien oder bei Indien, auf dem Weg dahin wohl. Und dann haben seine Nachfolger das Reich unter sich geteilt, 4 Nachfolger. Und dann dieses vierte Tier, furchterregend, schrecklich und außerordentlich stark, das römische Reich mit diesem antichristlichen Horn in Daniel 7, Vers 8. Aber in Daniel 7, Vers 13, auch da kommt wieder der Sieg des Menschensohnes. Und der Menschensohn, das ist übrigens der Titel, den der Herr Jesus hauptsächlich für sich gebraucht hat, bereits als er auf Erden wandelte. Immer wieder hat er von sich als dem Menschensohn geredet. Das ist genau der Weltenrichter nach Daniel 7. Soll nicht heißen, einfach nur ein Mensch, sondern das ist der Weltenrichter. Da heißt es in Vers 13, ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen, und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Daniel 7, Vers 13. Der Hochbetagte ist Gott, der Vater. Und er hat dem Sohn den Sieg verliehen über all diese Mächte. Ich möchte immer wieder heute auch den Sieg Jesu betonen. Ich will nicht, dass wir alle mit so tief hängendem Gesicht aus dieser Tagung gehen und denken, jetzt überall, jetzt ist nur noch der Antichrist. Nein, wir haben doch diese Freude im Herzen, die Freude am Herrn. Ich selber bin fröhlicher Mensch. Jeder, der mich hier erlebt hat, wird es hoffentlich wissen. Und wir freuen uns, dass wir noch hier dem Herrn dienen dürfen. Aber wir wollen deshalb nicht in Angst und Panik verfallen. Aber es gehört auch der Mut dazu, sich zu bekennen, wenn es dann auch für uns hier noch ernster wird, als es schon ist. Ich will es jetzt auch nicht geringreden, die antichristlichen Verführungen, aber wir sollten die Freude am Herrn dabei nie verlieren. Und auch hier sind immer wieder Ermutigungsworte, gerade in Kapitel 13, Verse 9 und 10. Wir haben es in Erinnerung. Die Standhaftigkeit wird hier betont. Also soweit einmal zu diesen Reichen. Ich will es nicht noch weiter ausdehnen. Ich merke, die Zeit geht auch weiter. Und jedenfalls kommt jetzt hier in Vers 3 dieser Kopf, der wie zu Tode verwundet ist, und die Todeswunde wurde geheilt. Das ist eindeutig, ich denke, da sind sich auch die meisten Ausleger einig, eine Nachäffung des Kreuzestodes Jesu Christi. Jesus ist wirklich gestorben und auferstanden, aber hier heißt es, wie zu Tode verwundet. Satan kann nicht wirklich zum Leben erwecken. Ja, und deshalb ist das eine Nachahmung, es ist nur ein Scheintod. Man kann es deuten, zunächst auf Reiche, dass das Römische Reich untergegangen ist und wieder emporsteigt, eben in Gestalt dieses neuen Weltreiches mit dem Zentrum Europa. Man kann es aber auch deuten auf diese Person selber, dass dieser Antichrist als Person eine Wunde davonträgt und davon in einer verblüffenden Weise genesen. Man hat zum Beispiel auch bei Johannes Paul II. An dieses Attentat gedacht. Und ich sehe persönlich auch das Papsttum, wie es die Reformatoren gesehen haben, als antichristlich. Trotzdem müssen wir aufpassen, dass wir jetzt nicht einen konkreten Papst schon als denjenigen identifizieren würden. Das ist jetzt der Antichrist. Ich persönlich denke übrigens, dass das eher ein politischer Führer ist und dass der falsche Prophet Richtung Rom zu sehen ist. Ja, diese zweite religiöse, wie ein Lamm redende Verführungsgestalt. Vielleicht liegt insofern diese finale Serie gar nicht so ganz daneben, die ja den Antichristen mit wem identifizieren? Mit dem UNO-Generalsekretär. Ja. Bitte, das haben die so entworfen, Tim LaHaye. Aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass das ein politischer Führer ist, dass die aus dem Meer der Antichrist und der falsche Prophet eben ein religiöser Führer, der etwas galanter und besser auftretend und nicht so bestialisch die Menschheit in die Knie zwingt und zur Anbetung des Antichristen führt. Also diese Todeswunde, Wiederauferstehung des Römischen Reiches und auch eine Genesung von einer Verletzung, wie auch immer die zu sehen ist. Es ist interessant, dass auch diese eine Vision von Fatima darauf hingedeutet hat, ja, dass der Mann in Weiß etwas erleiden muss und davonkommen. Das wurde ja von Rom selber praktisch auch darauf bezogen. Wir merken auch, wie die Welt des Spiritismus dann auch hier mit einhakt und die Dinge versucht, die in der Bibel stehen, entsprechend zu interpretieren. Aber wir wollen nicht auf spiritistische Visionen wie in Fatima vertrauen, sondern allein.
Der Teufel versucht auch hier, etwa heute in Gestalt einer Bekenntnisökumene. Das entstammt auch einer spiritistischen Vision. Die Konservativen bei den Evangelischen, Evangelikalen, Katholiken und Orthodoxen zusammenzuführen. Eine Vision des russischen Schriftstellers Wladimir Solovjov. Ratzinger, Papst Benedikt der 16. schreibt davon in seinem Jesusbuch, und auch evangelische Autoren berufen sich auf diese Vision inzwischen und meinen, sie können eine Ökumene mit Rom machen in Form von konservativen Katholiken, Orthodoxen und Protestanten. Aber die Verführung ist ja, dass das dann auch wieder nach Rom führt, wenn auch auf einem ethisch vielleicht etwas konservativerem Zug. Aber die Dogmatik bleibt genauso falsch der römischen Kirche. Ja, dann zum Vers 4. Sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte, und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich, wer vermag mit ihm zu kämpfen. Nebukadnezar hatte ja diesen Traum gehabt mit dem goldenen Haupt, das er selber ist, und was hat er getan anschließend? Hat er Gott die Ehre gegeben und sich mit seinem Reich Gott unterstellt? Nein, er hat in typisch sündhafter Haltung ein Standbild aufrichten lassen, mit sich selber, mit diesem Haupt. Und das mussten alle anbeten, sich niederwerfen. Und wer es nicht getan hat, wurde in den Feuerofen geworfen. Und so wird es auch der Antichrist machen. Vielleicht muss man da gar nicht unbedingt nach Jerusalem pilgern. Man hat ja heute das Bild des Tieres und es kann überall diese Figur übertragen werden. Und der Antichrist wird Anbetung verlangen und der falsche Prophet wird die Menschen zu dieser Anbetung führen. wurde auch heute schon Nordkorea erwähnt. Da gibt es auch einen Herrscher, der lässt überall Standbilder von sich aufrichten und die Leute müssen sich niederwerfen. Wer Gott verehrt, wird brutal eingesperrt und misshandelt. Das haben auch viele Diktatoren so gehalten. Es wiederholt sich immer wieder in der Geschichte. Und auch ganz charakteristisch in Vers 5, beziehungsweise in Vers 4 steht noch, wer ist dem Tier gleich, wer vermag mit ihm zu kämpfen. Ja, es hat unvergleichliche Autorität für die Menschen, die ihm anhängen. Und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerungen redete. Ein Maul, große Worte und Lästerungen. Einerseits macht er sich selber groß, andererseits macht er Gott, macht er Jesus Christus klein. Das ist das Prinzip Satans. Sich selber und den Menschen, der von ihm inspiriert ist, in den Mittelpunkt zu stellen. Und Jesus möglichst klein zu machen. So ist auch im Hinduismus erfolgt. Da ist Jesus einer von 330 Millionen Gottheiten. Nur als ein Beispiel, ganz klein, nicht, gemacht worden. Obwohl er ja der einzige Gott und Weg zum Vater ist. Und auch der Antichrist, er wird sagen, das, was dieser Jesus nicht geschafft hat, das werde ich euch bringen. Frieden, Einheit, Wohlstand, vielleicht in dem erst Krisen geschickt werden. Ja, Inflation erleben wir auch in Deutschland. Ich denke auch, dass das mit eine Vorbereitung ist. Die Krisen müssen so überhand nehmen, die Leute so geschüttelt sein von der Not, dass sie dann dem großen Führer zu jubeln. So war es ja auch schon mehrfach, auch in der deutschen Geschichte. Und er wird eben sagen, endlich bauen wir das Friedensreich auf Erden aus eigener Kraft. Und das tun ja heute viele, bis hinein in die Kirchen, in die ökumenischen Bestrebungen, die wir erleben. Wir haben 2000 Jahre auf das Friedensreich Jesu gewartet, jetzt bauen wir selber auf. So hieß es auch bei dem Begründer des konziliaren Prozesses für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung, Karl Friedrich von Weizsäcker, in seiner Schrift »Die Zeit drängt« im Jahr 1986. Jetzt packen wir selber an. Und überall die neue Ersatzideologie, Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung, an sich gute Ziele, aber hier benutzt, um Jesus immer mehr auszublenden, interreligiöse Treffen zu machen und nicht mehr auf den Herrn allein zu schauen und auf ihn zu hoffen. Ja, und dann steht aber hier, und das finde ich so tröstlich, es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate lang zu wirken. Das ist durchaus eine lange Zeit, aber sie ist doch begrenzt. Übrigens sehe ich diese Zeitangabe wörtlich aus dem einfachen Grund, weil sie gerade auch in der Offenbarung an Johannes in dreifacher Zeitform uns begegnet. 42 Monate, 3,5 Jahre, 1260 Tage. Das ist auch ein Hinweis aus dem Wort Gottes selber. Das dürft ihr jetzt nicht symbolisch deuten, sondern diese Zahlenangabe ist wörtlich zu nehmen. Und nun, es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, um seinen Namen zu lästern und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen. Gibt es heute auch Gotteslästerung? Sie ist ja sogar gesetzlich zugelassen, seit der Gotteslästerungsparagraf abgeschafft wurde bei uns in Deutschland. Und immer frecher tut der Feind in der Werbung, in den Massenmedien, in den Bestsellerlisten, Atheismus, Boom zurzeit wieder, seinen Mund auf gegen den lebendigen Gott. Aber der Herr wird dem ein Ende machen, seiner Zeit. Er bleibt und er sitzt im Regimente. Das ist auch da unser Trost. Und wir dürfen seinen Namen verteidigen, aber so, dass wir wissen, er verteidigt sich selber. Er gebraucht uns als seine Werkzeuge, wenn wir zum Beispiel Leserbriefe schreiben, wenn wir protestieren gegen gotteslästerliche Musicals, gegen gotteslästerliche Bibelverfälschungen, Volksbibel, Bibel in gerechter Sprache. Ja, wenn so etwas ist, bitte in den Müll werfen, verbrennen und solche Verlage oder Buchhandlungen, die das vertreiben, boykottieren. Ich sage das hier ganz öffentlich. Können Sie mich auch dafür anklagen, aber es muss noch gesagt werden, solange es noch möglich ist. Ja, und das wird in Vers 7, es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen, und es kommt etwas Erschütterndes, und sie zu überwinden. Das heißt immer wieder von den Überwindern, aber hier, körperlich, irdische Existenz. Da wird ihm Macht gegeben, sie zu überwinden. Aber das ewige Leben kann er ihnen und kann er uns nicht nehmen. Das ist das Tröstliche. Nur im irdischen Bereich gibt es eine Zeit lang, hier eine kurze, beschränkte Zeit, die Möglichkeit, die Heiligen, damit sind alle wiedergeborenen, gläubigen, geretteten Christen gemeint, zu überwinden. Aber wenn wir den Herrn nicht verleugnen, sind wir, auch wenn wir äußerlich, physisch vom Feind überwunden werden, sind doch wir die Überwinder. Versteht ihr? Wenn wir den Herrn nicht verleugnen dabei. Da ist nur eine äußere Überwindung hier gemeint, nicht die innere. Und dann heißt es weiter, es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm und jede Sprache und jede Nation. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist, von Grundlegung der Welt an. Hier steht diese universale Herrschaft. Es ist keine begrenzte, sondern wirklich eine weltweite Herrschaft. Deshalb kann man auch nicht fliehen, etwa auch nicht nach Norwegen oder nach Kanada oder sonst wohin, wie es manche gelehrt haben. Es wird sich überall ausbreiten. Früher oder später, vielleicht dauert es da in der Schweiz ein bisschen länger als in Deutschland, ist ja noch unabhängig bis jetzt, aber die Salamitaktik arbeitet auch schon in der Schweiz, ja, mit diesem Einbürgerungsgesetz und. Ja, machen wir uns da keine Illusionen. Der einzige Schutz ist die Bedeckung durch das Blut Jesu Christi, dass wir im Lebensbuch des Lammes, das für uns geschlachtet ist, geschrieben sind. Und dann können wir auch Zeugen sein, da wo der Herr uns hingestellt hat, dass wir auch da treu sind. Und dann kommt dieser Vers, einerseits Trostvers, andererseits auch zur Standhaftigkeit. Wenn jemand ein Ohr hat, der höre. Wenn jemand in Gefangenschaft führt, so geht er in die Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert tötet, so soll er durch Schwert getötet werden. Hier ist das standhafte Ausharren und der Glaube der Heiligen. Es gibt hier verschiedene Textvarianten, möchte ich wenigstens erwähnen an der Stelle, aber hier in Schlachter 2000 ist so übersetzt, die, die in Gefangenschaft führen, Gott selber wird sie in die Gefangenschaft führen. Das heißt, Gott wird richten zu seiner Zeit die, die die Gläubigen misshandeln. Und wenn jemand mit dem Schwert tötet, soll er durch Schwert getötet werden. Als Petrus im Garten Gethsemane zum Schwert greifen wollte, gegen die Schergen, die den Herrn gefangen nahmen, hat er zu ihm gesagt, lass das Schwert in der Scheide, denn wer zum Schwert greift, wird durch Schwert umkommen. Aber die, die das tun, auf sie wird Gottes Gericht treffen und wir dürfen ausharren und im Glauben festbleiben. Ich weiß, es ist jetzt alles leicht gesagt, aber wir dürfen auch darauf vertrauen, was hier steht an der Wand. Niemand wird uns aus seiner Hand reißen, wenn wir treu bleiben, wenn wir als Reben am Weinstock bleiben und uns nicht verführen lassen. Und nun kommt dieses zweite Tier, da möchte ich zumindest noch einiges sagen, wenn die Zeit es noch erlaubt. Das hatte zwei Hörner, gleich einem Lamm und redete wie ein Drache. Und es steigt auf aus der Erde. Die Erde ist etwas, was nicht so unruhig und chaotisch ist wie das Meer. Das ist etwas Festes. Es wirkt etwas ruhiger. Ja, auch das wird durch den Begriff Erde deutlich. Und diese zwei Hörner gleich einem Lamm, auch hier eine Nachahmung des Lammes Gottes, Jesus Christus. Jemand, der ganz lammfromm auftritt, ein religiöser Verführer, ein falscher Prophet, ein Wolf im Schafspelz, vielleicht auch ein Humanist. Es gibt heute auch einen christlichen Humanismus und humanistisch verfälschtes Christentum. Es wird fast nur noch Wertedebatte geführt, auch unter Evangelikalen. Ist euch das auch schon aufgefallen? Die Werte, ich habe gar nichts gegen gute Werte wie Ehrlichkeit und Fleiß und Schutz der ungeborenen Kinder und so weiter. Aber wenn Jesus fehlt und nicht das Zentrum dabei ist, ist es alles vergebens. Dann sind wir genau beim Humanismus angekommen, wie die Welt auch. Und da kann man noch so viele Kongresse für christliche Führungskräfte machen mit Wertedebatten. Wenn sie nicht sich bekehren, ja, werden sie da auch nicht gerettet. Sicherlich, im politischen Bereich sind wir dankbar, wenn wenigstens die 10 Gebote noch einigermaßen anerkannt würden, ja, ist ja heute auch immer weniger, und sind auch dankbar für jeden Politiker, der noch christliche Werte verteidigt. Aber gerettet werden für die Ewigkeit kann dadurch niemand. Das ist das Pferd vom falschen Schwanz aufgezäumt, oder wie man sagt, ja, von hinten, sondern es ist viel heilsentscheidender und überhaupt entscheidend, dass jemand erst ein Jünger, eine Jüngerin des Herrn Jesus wird und dann auch Frucht des Glaubens gute Werke hervorbringen darf. Ja, der falsche Prophet, man kann ihn auch vergleichen mit einem Propagandaminister des Antichristen, so wie Josef Goebbels ja bekanntlicherweise der Propagandaminister war für Adolf Hitler. Er hat durch Filme, durch Bild, durch Radio und alles Mögliche, durch Massenmedien, durch Aufmärsche den Führerkult aufgebaut. Er hat auch Psychologie dazu studiert, etwa Psychologie der Massen von Bonin und andere Autoren. Das lässt sich alles in seiner Biografie nachlesen bei Goebbels. Und da sehen wir genau, wie raffiniert die Sache aufgebaut wurde. Heute wird auch sehr viel über die Psychologie gemacht, auch bis in evangelikale Kreise hinein, auch manche Sekten mit Bemessung und so. Da werden gruppendynamische Sitzungen durchgeführt und die Leute müssen dann in den Frieden kommen, wie sich das nennt. Ja, das sind alles psychologische Mittel und wir sollten hier sehr wachsam sein. Man kann auf der linken und auf der rechten Seite vom Pferd fallen. Und es gibt falsche Propheten, nicht nur im ökumenischen Rat, sondern auch in ganz frommen Kreisen. Müssen wir auch aufpassen. Deshalb prüft alles am Wort Gottes, was wir hören. Und wir wollen es auch gegenseitig korrigieren, wenn jemand etwas Falsches sagt. Ja, keiner von uns ist unfehlbar und ich bin auch dankbar, dass hier verschiedene Brüder zu ähnlichen Themen sprechen. Wir lernen hier voneinander. Der falsche Prophet, er ist äußerlich wie ein Lamm, aber er redete wie ein Drache. Das heißt, seine Worte, die sind ganz gefährlich. Die sind knallhart wie die Schlange im Paradies. Es ist alles so fromm getarnt. Und übt die Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Da sind wir jetzt beim falschen Gottesdienst. Wir müssen da gar nicht unbedingt nur an Satans Messen denken, wo es ja ganz plump ist, diese falsche satanische Anbetung, sondern auch an verfälschte Gottesdienste. Was ist ein verfälschter Gottesdienst? Nun, wenn man zum Beispiel, ich habe schon gesagt, verfälschte Bibeln liest. Also wenn ich das irgendwo erlebe, dass jemand da aus der Volksbibel vorliest, der Jesus Freaks, würde ich sofort diesen Raum verlassen. Das ist kein Gottesdienst mehr, sondern eine Gotteslästerung. Ich möchte jetzt hier keine Zitate daraus bringen. Ich hoffe, jeder weiß, was da für Fäkalausdrücke Jesus in den Mund gelegt werden. Und genauso eben bei diesen feministischen Verfälschungen. Es gibt manchmal auch andere sehr freie Übersetzungen, die man nicht mehr als Wort Gottes bezeichnen kann. Es gibt aber auch sehr gute urtextnahe Ausgaben, die wir empfehlen dürfen. Und einige davon liegen auch hinten aus. Ja, Vater, Mutter und Heilige Geistkraft und wie das heute alles heißt. Und es sind auch Gottesdienste, wo Gott nur noch namentlich vorkommt, aber nicht mehr als der Gott der Bibel, wo zu Muttergottheiten schon gebetet wird, wo man nur noch um politische Ziele weiß und wo praktisch Gott nur noch als eine Art Deckmantel darüber gebreitet wird, um gewisse politische, oft auch noch parteipolitische Ziele durchzusetzen. Viele, die in Landeskirchen, aber auch in Freikirchen bereits das erlebt haben, wissen davon, ein Lied zu singen. Und dann die Gefahr auf anderer Seite eben, das was so ganz fromm scheint. Es heißt dann in Vers 13, es tut große Zeichen, sodass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Feuerwunder. Ganz gewaltig. Und wie oft gibt es heute Feuerkonferenzen? Auch schon gehört? Lässt sich Pfingsten wiederholen? Lässt sich das Christfest wiederholen? Lässt die Geburt? Lässt sich die Auferstehung wiederholen? Aber da wird gesagt, ja, Pfingsten, das lässt sich dauernd wiederholen, aber es war nach meinem Bibelverständnis ein heilsgeschichtlicher Abschnitt zur Zeit der Urgemeinde, wo die Gemeinde entstanden ist. Und sie haben Fremdsprachen plötzlich reden können, die sie nie gelernt hatten. Es war kein unartikuliertes Gestammel und Geplapper. Es waren verständliche Sprachen. Roger Livy hat ein sehr gutes Buch geschrieben, Zungenrede oder Sprachenrede, wo das genau analysiert wird, dass es sich um existierende Sprachen handelt, bei echter Sprachenrede. 1. Korinther 14, Apostelgeschichte 2. Wir haben hier auch Fachleute zu diesem Gebiet unter uns, deshalb möchte ich das nicht weiter ausdehnen, Bruder Ebertshäuser und Kaufmann. Die kommen ja beide aus dieser charismatischen Bewegung und können da sicher auch noch mehr sagen. Aber jetzt war wieder eine Feuerkonferenz, auch in Stuttgart, wo Tausende sich haben mit Feuer segnen lassen. Und in welche Richtung fallen sie dabei um? Rücklinks. Und Jesaja 28, 13 heißt es, sie reden Zaflatzaf, Kaflakaf, dass sie rücklings fallen, verstrickt und gefangen werden. Ich habe es jetzt frei wiedergegeben. Jedenfalls, dieses Fallen auf den Rücken ist ein Zeichen der Trance, der Passivität. Und das ist eine gefährliche Sache, ein Einfallstor für Mächte, über die wir keine Kontrolle mehr haben. Wenn wir Gott anbeten, sollen wir nach 1. Korinther 14 uns auf unser Angesicht neigen. Der wird auf sein Angesicht sich neigen und Gott anbeten, der überführt wird von der Sünde. Das ist entscheidend. Die Geister prüfen. Ja, dann Vers 14. Es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Das erinnert uns natürlich an Nebukadnezar mit seinem Standbild. Aber hier am Ende wird es ein noch viel gewaltigeres Bild sein, dass alle auf Erden sehen können. Und das Bild wird reden. Und es gibt ja heute die technischen Möglichkeiten, Bilder zum Reden zu bringen. Das ist uns allen bekannt über Fernsehen, Internet und immer neuere technische Entwicklungen. Und es gibt sogar schon künstliche Personen in Filmen heute. Auch Nachrichtensprecher, die gar nicht echte Menschen sind, die kann man sogar künstlich erschaffen. Ich bin jetzt nicht so ein Computerfachmann. Computeranimation nennt man das, glaube ich. Aber dieser Antichrist wird sicherlich über diese technischen Mittel zu allen sprechen können. Schon im Nazi-Deutschland sollte jeder am Volksempfänger die Stimme des Führers hören. Er hat ganz bewusst den Leuten die Volksempfänger, diese ersten Radiogeräte, in die Stuben gestellt, dass jeder es hören sollte. Ja. Und nun das Letzte, muss langsam zum Ende kommen. Es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn und dass niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, welcher das Mahlzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Ja, und die Zahl soll man das sogar berechnen oder überlegen, wird ausdrücklich dazu aufgerufen. Wer das Verständnis hat, der berechnet die Zahl des Tieres, dann ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Wir haben ja heute Mittag schon viel gehört. Ich kann nur ergänzend dazu etwas noch sagen. Ich stimme übrigens fast allem zu, was wir Mittag gehört haben. Deshalb möchte ich das gar nicht jetzt noch einmal alles wiederholen. Aber dieses Mahlzeichen, es fällt zunächst auf, dass was eindeutig ist, dass alle, außerdem im Lebensbuch des Lammes, sich das aufprägen lassen. Die Kleinen, die Großen, das heißt die Armen und die Reichen, und aber auch die Knechte und die Freien. Weil es die Freien sich aufprägen lassen, merken wir, dass es etwas freiwillig Scheinendes auch ist. Zunächst einmal, dass vielleicht auch mit Versprechungen, mit Belohnungen verbunden ist, dass etwas nicht Abstoßendes ist, das sehr verlockend ist, so wie die Frucht der Erkenntnis im Garten Eden, sodass also sehr viele das sich freiwillig aufprägen lassen. Und wer es nicht freiwillig macht, der wird eben getötet werden. Der kann auch nicht mehr kaufen oder verkaufen. Der wird ausgeschlossen aus dem Gesellschaftsbereich, geächtet. Und wir wissen ja heute die technischen Möglichkeiten. Übrigens möchte ich mal erwähnen, es gibt ja verschiedene Auslegungen natürlich auch dazu, aber ich halte es für absurd, wenn zum Beispiel manche Sondergemeinschaften sagen, entschuldigt, ich will jetzt auch niemand zu nahe treten, aber der Sonntag sei das Mahlzeichen des Tieres und der Sabbat sei die Versiegelung der Heiligen. Wo steht das? Sollen wir mir bitte zeigen? Ja? Und solche Dinge, das halte ich für eine Verharmlosung. Für eine Verharmlosung. Und auch natürlich, das ist eine Diskussion, die ich möchte jetzt hier nicht auslösen, Und es gibt die tollsten Auslegungen, die Zeugen Jehovas etwa sagen, dass eben alle anderen außer ihnen der Antichrist sind. Das kann man praktisch überall beobachten, diese grundsätzliche Verteufelung. Aber dieses Mahlzeichen, da sind sich die meisten bibeltreuen Ausleger einig, ist eben etwas, was tatsächlich auf die Hand oder Stirn aufgeprägt wird. Den Sonntag, den habe ich noch auf keiner Stirn oder Hand gefunden jetzt. Das dürfen wir auch nicht unbedingt alles symbolisch auslegen, sondern auch mal wörtlich wieder nehmen, hier diese Stelle. Wenn es hier ausdrücklich steht, sogar auf die rechte Hand und auf die Stirn, ist es eine sehr genaue Beschreibung. Nicht? Und deshalb, die Texte kann man nur vergeistlichen in der Heiligen Schrift, wenn es auch ausdrücklich vom Zusammenhang geboten ist. Ansonsten sollten wir es zunächst einmal auch wörtlich stehen lassen, diese Auslegungsregel, die ich am Anfang schon erwähnt habe. Und ja, auf die rechte Hand und auf die Stirn. Es wird also auch das Handeln und das Denken davon bestimmt. Auch das ist enthalten. Und eindeutig ist, dass es eben mit dem Handel zusammenhängt. Und nun gibt es da verschiedene Deutungen. Eindeutig ist auch, dass es damit zusammenhängt, dass man den Antichristen daran erkennen können wird, wenn man das berechnet. Aber erst, wenn er wirklich da ist. Man kann natürlich verschiedene Namen berechnen. Und zwar so, dass ja im griechischen, hebräischen und lateinischen Alphabet die Buchstaben einen Zahlenwert haben. Aleph ist 1 und so weiter, und da kann man dann immer weiter zählen. Wir sollen das schon machen, aber wir sollen uns auch nicht vorschnell jetzt festlegen und sagen, aha, Nero, der war das schon. Es gibt ja Präteristen, die deuten alles auf das erste Jahrhundert. Das lässt sich aber aus der Bibel nicht halten. Oder auf Hitler oder auf den Papst einfach wurde es auch gedeutet. Vicarius Filii Dei und solche Titel. Wie gesagt, ich denke, dass ja das Papsttum eher mit diesem zweiten Tier in Verbindung steht, mit der religiösen Verführungsmacht und auch mit der Hure Babylon, was wir auch heute Morgen gehört haben. Und dass diese religiöse Macht dann auch irgendwann nicht mehr gebraucht wird von diesem politischen Weltherrscher. Da wird diese Hure wird dann abgeworfen, Offenbarung 17 und 18 wird dann wieder praktisch beseitigt. Aber man benutzt eben die Religion zunächst einmal, um selber seine antichristliche Religion und Verehrung aufzurichten. Die Zahl 6, das wird auch deutlich hier, es ist die Zahl eines Menschen und 6 ist nun auch tatsächlich die Zahl des Menschen, 7 weniger 1. 7 ist eine der Vollzahlen Gottes, 3, 7 und auch die 10, die 12 auch, aber die 6 ist etwas Mangelhaftes. Der Mensch, der wie Gott sein will, der wie eine 7 sein will, bleibt doch immer eine 6. Er wird nie die 7 erreichen. Ja. Und der Turmbau zu Babel wurde auch vorher beendet. Übrigens, nebenher fällt mir ein, dass das Europaparlament genau in dieser Konstruktionsweise gebaut ist wie der Turm zu Babel. Es heißt auch im Volksmund in Straßburg der Turm zu Babel. Das ist ein Elsässer unter uns, der wird es wahrscheinlich bestätigen können. Und ich habe auch ein Buch da, wo das abgebildet ist. Ich kann es vielleicht nachher zeigen, da ist es auch grafisch dargestellt. Aber warum wählt man dann solche Baukonstruktionen, wenn man damit nichts zu tun hat? Nicht? Man will jetzt diesen Turm der Menschheitsvereinigung vorantreiben. Man will die Unterschiede überwinden, man will die Weltsprache auch wieder einführen. Ich glaube übrigens nicht, dass Esperanto die Weltsprache sein wird, sondern wahrscheinlich die englische Sprache, die ja heute sich schon durchsetzt. Jetzt nichts gegen Englisch persönlich, Entschuldigung, auch hier unter uns, wo Englisch die Muttersprache ist. Aber es ist einfach eine relativ einfache Sprache und die setzt sich auch immer mehr durch. Ich habe auch in Russland gesehen, als ich dort war, dass man dort jetzt überall Englisch lernt. Beispiel. Ja, also die Menschheitsvereinigung geht voran und die dreifache 6 ist die dreifach gesteigerte Zahl des Menschen. Die dreifach gesteigerte Zahl des Menschen. Und das ist eben der Antichrist, der diesen äußerlich gut aussehenden Humanismus, die Menschheitsverbrüderung, die freimaurische Einheitshymne Europas auch zu ihrer Krönung bringt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Man hat ja auch nicht ohne Zufall die Ode an die Freude aus Schillers Gedicht und Beethovens 9. Sinfonie zur Europahymne erkoren. Nicht? und so weiter. Sehr schöne Melodie, aber der Text ist natürlich freimaurerisch. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Und die Mauern brechen nieder, die Mode streng geteilt. Die Mode, das ist jetzt auch die Religion vor allem gemeint. Nicht die Kleidermode, sondern Religion, gemäß Lessings Ringparabel. Das wird alles aufgehoben, diese Unterschiede. Übrigens, mir ist auch aufgefallen, wie oft 666 heute schon überall auftaucht. Manche hängen sich ja absichtlich dran, also solche Leute, die mit dem Satanismus sympathieren, auch auf Autonummern sieht man es oft, aber auch auf, ich will jetzt nicht spekulieren, aber will es einfach mal erwähnen, auf Arztrezepten ist auch immer 666 drauf, zumindest bei Kassenpatienten. Ist immer noch so. Ich habe länger keins mehr gehabt, aber ich glaube, es ist immer noch so. Muss Gott sei Dank nicht so oft zum Arzt, aber doch ab und zu auch mal. Und dann ist auch die 666 versteckt enthalten im Internet heute schon. Ist euch das schon aufgefallen? Ja. www. Einfach deshalb, weil W im hebräischen Waff den Zahlenwert 6 hat. Also immer wenn man eine Seite aufruft, gibt man erstmal www ein, in der Regel die 666. Zufall oder ich denke, der Mensch soll einfach gewöhnt werden an diese Zahlenfolge. Ich will jetzt nicht direkt behaupten, dass das Internet identisch ist mit dem Antichrist als Person, denn es ist nach wie vor ein Zahlenwert eines Namens, ja? Die Zahl seines Namens. Aber man soll trotzdem an diese 666 gewöhnt werden, dadurch, dass es immer häufiger begegnet. Internet übrigens hat gute und schlechte Seiten. Es ist ambivalent zunächst einmal. Es kann auch zur Mission eingesetzt werden. Die Bibel wird in Arabisch verbreitet, in Länder, wo kein Missionar hinkommen kann auf diesem Wege, auf Chinesisch und so weiter. Muss man auch mal sehen. Aber es gibt natürlich auch sehr viel Verführung. Ich bin auch kein großer Freund davon. Wir benutzen es aber zu missionarischen Zwecken. Aber mir sind die Gefahren bewusst und die allseitige Vernetzung der Menschheit schreitet dadurch rasant voran. Ja, und dann, das möchte ich abschließend noch sagen, wo sollten wir wachsam sein? Wir sollten uns, liebe Geschwister, auf keinen Fall etwas auf unseren Körper aufprägen lassen. Ein Mahlzeichen oder auch eine Tätowierung als Vorstufe dazu oder Piercing oder Tattoo. Auch dadurch soll man schon daran gewöhnt werden. Wer das schon hat, der Herr möge es vergeben, ja, es ist in Unkenntnis geschehen, aber wenn man sich diese Dinge anhängen lässt, das waren früher auch Sklavenzeichen. Sklaven wurden gekennzeichnet mit gewissen Tätowierungen. Die SS hat sich ihre Dinge auf die Haut tätowiert. Und heute lassen sich die Leute die unheimlichsten okkulten Dinge auf ihren Körper aufprägen. Das kann man ja auch kaum noch wegmachen. Ich glaube nicht, dass das noch weggeht. Ich kenne mich damit zum Glück auch nicht aus. Aber ich finde es auch nicht schön, nebenbei bemerkt. Es gibt Leute, die sind am ganzen Körper gepierst und tätowiert. Ja, das waren früher im Altertum Sklavenzeichen. Nun, wir wollen ja nicht Sklaven dieser Welt und des Teufels sein, sondern Diener unseres Herrn Jesus Christus und auch von solchen Dingen uns freihalten. Soweit, ich habe in aller Schwachheit, ich habe es gemerkt, ich war auch sehr aufgeregt, versucht, dieses Thema heute zu entfalten. Und es ist auch kein leichtes Thema und man sucht sich sowas auch nicht freiwillig heraus, aber es ist doch notwendig, auch darüber zu reden. Nicht nur über die geistlichen Segnungen, die wir im Herrn Jesus haben. Wir müssen auch wachsam sein, über diese Dinge Bescheid wissen. Es gibt manche Gemeinden, da wird über diese Dinge gar nichts gesagt. Ich denke, auch in Landeskirchen wird sowas eher selten vorkommen. Da gibt es ja Perikopenordnungen, wo solche Stellen bewusst ausgeblendet werden. Da wird dann immer nur geredet vom neuen Himmel und der neuen Erde. Aber diese Stelle, wo es dann heißt, draußen sind die Zauberer und Götzendiener und Unzüchtigen, die lässt man dann sogar aus. Ich habe das schon mal nachgeprüft bei den Perikopenordnungen. Also ja, nichts Unangenehmes. Und da muss ich vielleicht doch noch erwähnen, es soll jetzt ja auch ein Verhaltenskodex für Bekehrungen kommen, mit Einverständnis der führenden Evangelikalen, dass man also auch nur noch von Liebe, Friede, Freude reden darf, aber nicht mehr von vom Feind, von geistlicher, von Waffenrüstung, von Kampf. Das sind alles Kampfbegriffe, die wollen wir nicht mehr. Und wenn wir das aufgeben, dann können wir mit allen Religionen dann ein Verhaltenskodex entwickeln, wie wir bei der Mission vorgehen. Dass ja niemand hier sich verletzt fühlt und auch keiner als Heide bezeichnet wird, das soll auch geächtet werden, der Begriff Heide. Alles nachzulesen, vielleicht darf ich sagen, im nächsten Zeitjournal, wir werden einen langen Artikel darüber haben. Ich verrate noch nicht von wem, ich habe nicht selber geschrieben. Ich habe da einen Fachmann gebeten, und in welche Richtung das geht, mit Einverständnis der Weltallianz. Ja, soweit sind wir also schon, dass nicht nur von außen durch das Vereinte Europa und die politischen Bestrebungen die antichristliche Vereinigung sich anbahnt, sondern auch mitten am Hause Gottes das Gericht beginnt und die Verführung schon mittendrin sitzt. Und wie wir auch schon bei den Vorrednern gehört haben, wir wollen wachsam sein, wir wollen uns von diesen Dingen absondern, wir wollen auf dem schmalen Weg bleiben, nicht zur rechten und nicht zur linken weichen und deshalb wirklich im Wort Gottes zu Hause sein, in einem unverfälschten Wort Gottes. Ja, wie es leider heute nur noch in einer Minderheit der Bibeln zu finden ist, aber es gibt noch diese unverfälschten Bibeln und so sollen wir auch dafür und wollen dafür dem Herrn danken. Ja, wie gesagt, ich wollte heute nicht Angst schüren, sondern uns ermutigen, in der Bibel zu lesen, ja, standhaft zu bleiben und auch uns zum Herrn zu bekennen, auch egal was es kostet, dass wir ihm dienen und ihm begegnen dürfen in seiner Herrlichkeit. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Ja, lieber Herr Jesus Christus, du hast uns alles gesagt, was kommen wird. Du hast uns gesagt, wir sollen wachsam sein. Herr, schenk, dass wir wachsam bleiben. Wir haben es auch beim Gleichnis von den 10 Jungfrauen gehört. Sie sind alle eingeschlafen. Aber Herr, lass uns das Entscheidende nicht verpassen, dir treu zu dienen und auf deine Wiederkunft uns zu freuen und dir zu begegnen. O Herr, und wappne uns mit deiner geistlichen Waffenrüstung gegen die Anläufe des Teufels, gerade auch in dieser Endzeit. Herr, sollte eine Seele unter uns sein, die noch nicht dein Kind ist, so rette auf diese Seele. Und die wir dich schon kennen dürfen, Herr, stärke in uns die Liebe zu dir und auch zu den Geschwistern, dass wir wirklich ein Licht sein dürfen, auch für diese finstere Welt. Herr, so segne und behüte uns auch in dieser Nacht. Dir allein sei Lob und Ehre gebracht, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.